Ich hoffe, ihr habt den gestrigen Abend gut überstanden. Aber vielleicht habt ihr auch gemerkt, es liegt mir sehr am Herzen, weil das für mich auch, wie ich es euch ja erklärt habe, auch biografisch in meinem Leben ganz entscheidend war, dass ich nicht nur zum Glauben gekommen bin mit 8, 9, 10, sondern dass Gott mir auch gezeigt hat, wie es ist, aus seiner Gnade zu leben. Und das war für mich was ganz, ganz Neues und eine große Erleichterung. Und ich bin bis heute dankbar, dass ich das erkennen durfte, dass Gott in mir wirken will. Und das wollen wir heute weiterführen. Mit dem zweiten Petrusbrief, und wir wollen noch das Ende von Kapitel 1 zu Ende lesen und durch das Kapitel 2 ein bisschen hindurch und heute Nachmittag Kapitel 3. Und ich würde den Text einfach gerne mal vorlesen. Da heißt es in 2. Petrusbrief, 1. Kapitel, Kapitel 16. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Und die sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Es ist der zweite Petrusbrief und deshalb wird es vom zweiten, also wird es vom Petrus geschrieben. Theologen machen es alles sehr kompliziert und sagen, ist vielleicht gar nicht vom Petrus. Es ist vom Petrus. Er spricht hier in der Ich-Form und sagt, ich war dabei, ich hab's gehört, als die Stimme vom Himmel rief. Ich war Augenzeuge. Deshalb tue ich mir gar nicht schwer und sage, das ist der zweite Petrusbrief, das ist der Brief von Petrus. Und er hat es gehört, diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und er hat, nachdem er am Anfang des Kapitels uns nochmal deutlich gemacht hat, wie es im Glauben steht, hat er uns jetzt in diesem Abschnitt ermutigt, es gibt ein verlässliches Wort und dann geht es eben in dem zweiten Kapitel darum, dass wir nicht auf falsche Lehre achten. Ich habe das also auch mal geschrieben, Warnung vor falscher Lehre, aber er beginnt nicht mit einer Warnung vor der falschen Lehre, sondern er beginnt mit dem Unterstreichen der richtigen Lehre, das prophetische Wort. Es ist gut, dass wir nicht nur immer vor dem Bösen warnen und sagen, das ist böse und das ist schrecklich und das ist gemein und das ist falsch. Wir sollten auch mal zwischendrin auch mal die Mühe machen und zu sagen, das ist gut, das ist richtig und so ist es. Und in dem Maße, in dem wir auf das Richtige zeigen, wird das Falsche automatisch falsch. Und deshalb fängt er hier erstmal positiv an und dieser Vers 19, wir haben umso fester das prophetische Wort. Was meint er damit? Zum einen, es ist ein Augenzeugenbericht. Wir können uns auf dieses Wort verlassen. Und Petrus sagt, ich hab's gesehen. So ist es passiert. Johannes schreibt es so, die Jünger schreiben es so, die Briefe sind da voll. Paulus sagt, ich habe ihn auch gesehen, in einer ganz speziellen Art und Weise vor Damaskus. Und das sind Augenzeugenberichten. Und das ist eine wichtige Sache. Wir glauben nicht irgendeine Märchen, nicht irgendetwas, was vom Himmel runtergefallen ist. Wir suchen keine Goldplatten, sondern wir haben Gottes Wort. Gottes Wort vermittelt durch andere Menschen, die das gesehen haben. Wir haben Augenzeugenberichte und zweitens, wir haben erfüllte Prophetie. Da steht es, und wir haben so umso fester das prophetische Wort. Wir haben so fester das prophetische Wort. Und das finde ich schön, dass wir auch die Erlaubnis haben von Gott, geschichtlich zu denken, zurückzuschauen, Geschichte studieren, Geografie, Erdkunde, Politik zu betrachten. Wir dürfen ganz Wissenschaft betreiben, denken und feststellen in allem, da steckt Gott dahinter. Manchmal wird mir so gefragt, was hast du heute mit Gott erlebt? Wie fühlst du dich? Das ist so eine moderne Frage. Wie geht's dir gerade? Ja, wie soll es mir gerade gehen? Gell? So als junger Mensch, wenn man zur Schule geht, wie soll es einem da gehen? Das sind so Fragen, die können nur die Mütter stellen. Wie war es heute in der Schule? Das ist für einen Jungen nicht zu beantworten. Es war so, wie es immer war. Was soll schon sein? Wir haben 3 Söhne und die reden genauso viel. Und jetzt haben wir noch eine Tochter. Und jetzt kriegt meine Frau endlich die Information, die sie braucht. Der Lehrer hat geheiratet, die andere ist schwanger. Wir haben da und da eine Feier. Und so. Und manchmal wird mir so gefragt, wie fühlt es einem so und das, wie soll es einem so fühlen, gell? Aber das prophetische Wort, ja, was ist denn fest am prophetischen Wort? Haben wir mal eine Prophetie, die sich irgendwo erfüllt hat? Es ist ein Gottesdienst, aber ich frage euch trotzdem. Viel ist gut, ja, viel, das ist immer, was war im Urlaub schön? Viel. Was Konkretes? Haben wir was Konkretes? Wir kratzen was zusammen, da wird gewunken, aber das ist, glaube ich, dem Kind. Die Geburt Jesu. Wie bitte? Was ist mit der Geburt Jesu? Ja, das ist schon, das ist gut, ja, ja. Eins davon.
Geboren in Bethlehem.
In Bethlehem geboren. Weiter. In einer Krippe, ja, genau. Aber wo kommt die Krippe denn her? Ja gut, aber wo kommt das prophetische Wort über die Krippe her? Ja, jetzt wird schon getrickst, genau, weil das ist Jesaja, aber wo steht es im Jesaja? Zitate. Schwierig. In den 50ern, da steht Krippe. Also Krippe, das würde mich interessieren, wenn ihr mir die Krippe findet, aber ich finde die Krippe, bei der Krippe fällt uns was anderes ein. Krippe ist ein ganz wichtiger Punkt, Krippe stimmt auch, aber wir machen den Umweg, glaube ich. Wer ist denn meistens an der Krippe? Die Tiere, welche Tiere würdest du denn da vorschlagen? Ein Ochse, ein Esel, Schafe. Ja, lassen wir es mal bei den 3, die sind nämlich 100% richtig. Also Ochse und Esel, aber die sind ja in der Geburt gar nicht erwähnt. Aber wo sind denn Ochse und Esel erwähnt?
Im Hiob.
Im Hiob, ui. Da. Ich geh mal wieder zurück zu dem Propheten, den wir eben gesprochen haben. Jesaja, richtig. Okay, komm, wir schlagen mal auf. Komm, das machen wir uns jetzt mal. Komm, jetzt suchen wir mal Ochs und Esel im Jesaja. Da haben wir auch nämlich die. Da haben wir noch das dritte Wort. Also, Jesaja 1, Vers 3. Kann das mal einer lesen, bitte?
Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht.
Das heißt, da wird von der Krippe gesprochen. War das die Stelle, die ihr meintet, oder? Vor Jesaja 50 und vor mir, hinter mir irgendwo. Aber ich kenne nur die mit der Krippe. Wenn ihr mir noch eine andere Stelle mit Krippe findet, ist super. Aber ich nehme die mal, die reicht mir schon. Also da ist irgendwo eine Krippe. Und Jesus kommt in der Krippe zur Welt. In Bethlehem wird er geboren, Ephrata, Bethlehem. Da wird er geboren, tatsächlich wird er in Bethlehem geboren. Und wir haben hier Ochs und Esel. Und der wird zwar nicht erwähnt bei der Geburt, aber wir stellen immer schön fröhlich in den Stall, an die Krippe. Da passt er hin. Die Schafe kamen ein bisschen später. Mit wem kamen die Schafe?
Mit
mit den Hirten. Vielleicht war noch schon Strafe da, wer weiß. Aber da haben wir auf jeden Fall das. Gut, was haben wir noch?
Aus dem Stamm Juda.
Aus dem Stamm Juda, definitiv. Ganze Königslinie durch. Ah, hier, jetzt. Die Schofield-Bibel hinten und alles wird jetzt gezückt hier. Da muss man nur die 500 Prophezeiungen runterlesen. Ja. Ich wollte das frisch aus meinem Kopf. Also, er ist in Juda geboren. Er ist in der Davidslinie. David, da sagt Gott zu David, ich werde dir ein Haus bauen. Du willst, übrigens, das passt gestern genau zum Thema. David sagt, ich baue Gott ein Haus. Und Gott sagt, ah, lass mal gut sein, sagt Gott. Habe ich gar nicht drum gefragt. Und ich meine, so toll, dass ich da drin wohnen würde, kriegt ihr gar nicht hin. Lass mal. Und wenn, mach, und dann kommt der Clou. Wenn ich ein Haus baue, mache ich mir das selbst. Und ich baue dir ein Haus. Ist das nicht schön? Wir denken immer, wir müssen Gott was bauen und Gott sagt, naja, lass mal, ist gut. Aber er lädt uns ein Haus zu bauen. Und wer baut nachher das Haus? Salomo, der erste Sohn direkt, aber ist natürlich eine Prophezeiung auf Jesus. Und der steht dann da am Tempel und sagt, was sagt er, in welchem Zitat sagt er, dass das er ist?
Reiß nieder.
Und ich baue dir den 3 Tagen wieder auf und alle seine Jünger, oh, unfassbar, geht gar nicht. Hier, guck doch mal, wie viele 1000 Leute hier arbeiten und schon monatelang. Und Jesus kommt, ach, das mache ich in 3 Tagen. Wovon er von seinem Leibe sprach. So ist es. Also, der Tempel ist ein schönes Bild für Jesus. Erfüllt sich auch alles. Im Tempel ist das Licht, der Leuchter. Jesus sagt, ich bin das Licht. Im Tempel sind die Schaubrote. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Alles, löst sich alles auf. Aber wir driften ab. Wir waren bei Juda und beim David und in Bethlehem und in der Krippe und der Stern.
Und es ist ein Sohn.
Und es ist ein Sohn. Und von der Jungfrau, bitteschön. Ja, natürlich. Und der Kindermord zu Bethlehem. Und bei der Kreuzigung. Was sind die schönen Dinge, wo kann man mal was ganz kompakt lesen über die Kreuzigung im Alten Testament? Jesaja 53, bitteschön. Und Psalm 22. So ist es. Also, lest es. Und wisst ihr was? Das finde ich sehr ermutigend. Und jetzt kommt noch was dazu. Wenn man jetzt noch das Buch Daniel nimmt. Im Daniel, da redet er über die Endzeit, aber wenn man genau guckt, redet er über 4 Königreiche. Er wohnt zur Zeit der Babylonier und er redet bei dieser großen Figur, die man sieht, mit Gold und Silber und Bronze und Erz. Da redet er über das Goldhaupt, das sind die Babylonier. Dann redet er über die Medo-Perser. Und das sind die Arme aus Silber, das sind die nächsten Könige. Und dann redet er über den Brustpanzer und den Leib aus Kupfer. Und das sind die Griechen. Und dann kommen die Beine aus Stahl und Lehm und Ton mit den Füßen. Und das ist das Römerreich. Er sagt, es werden 4 große Weltreiche kommen. Und dann kommt der Fels und er rollt runter und er wird euch überschlagen und das ganze Gebäude zermalmen. Und so war es. Es kamen die Babylonier, dann die Medo-Perser. Das waren die Perser, die immer gegen die Griechen gekämpft haben. Und dann kamen die Griechen und der erste Obergrieche war, wer hat alles erobert? Alexander der Große hat alles erobert. Und dann wird ganz deutlich gesagt, das eine Horn zerbricht und 4 werden an eine Stelle kommen. Das sind die 4 Diadochenreiche. Das war historisch nachzusehen. Es gibt 4 große Bereiche. Und in Bezug auf Israel gibt es 2, nämlich einen im Norden, einen im Süden, Ägypten und Syrien. Da sind die dazwischen drin. Und danach kommt noch das große Reich und das sind die Römer. Die kriegen es kurz vor knapp hin. 60 vor Christus erobern sie das gelobte Land. Und Gott hat ein absolutes Timing und kriegt das dahin. Und dann kann Jesus geboren werden. Also, ich mache euch Mut, guckt. Und der Petrus sagt, wir haben umso fester das prophetische Wort. Lest die Bibel und guckt in die Welt. Lest und schaut die Nachrichten, guckt, was da geht. Und dann werdet ihr feststellen, die Weltgeschichte und Gottes Geschichte passen zusammen. Die biblische Geschichte, warum? Weil es Gottes Geschichte ist. Und Gott ist der Herr der Geschichte. Mein Professor hat immer gesagt, Gott ist ein Gott der Geschichte. Jo. Aber je älter du wirst, wirst du feststellen, Gott ist ein Gott der Geschichte. Und wir haben desto fester das prophetische Wort. Das Volk Israel war weg, verstreut. Und nach 1900 Jahren ist es wieder zurückgekommen. Wir haben es vor unseren Augen und ich verstehe nicht, wie manche Leute heute noch auf die Theologie kommen und sagen, naja, das hat jetzt alles gar nichts mehr zu bedeuten. Wir haben umso fester das prophetische Wort. Also, ich mache euch Mut, die Bibel zu studieren. Ich mache euch Mut, die Wissenschaften zu studieren und dann zu sehen, wie groß Gott da drin ist. Und da möchte ich euch noch einen Satz sagen, den der Petrus hier erlebt. Und Petrus sagt, also Leute, ihr müsst es glauben. Ich habe es gesehen. Und wenn ich das sehe, wie das passiert ist und mein Altes Testament, die ersten Christen hatten ja nur das Alte Testament. Und ich hoffe, ihr lest auch mal das Alte Testament. Das gehört auch zur Bibel. Und dann hat er das gelesen und stellt plötzlich fest, das muss ja alles so sein, auch der leidende Messias. Das war ja für die Juden damals ein Problem. Also wenn der Messias kommt, kommt er als König und schmeißt die Römer raus. Das war wohl nichts mit Jesus. Und dann sagten die ersten Christen, vielleicht haben wir uns vertan, wir gucken nochmal nach. Und dann kam Jesaja 53, 22 und sagen, nee, das steht genau da. Und dann kommt noch ein dritter schöner Gedanke, den er sagt, eins muss ich euch auch noch mitgeben, es ist fest durch den Geist. Und das ihr sollt ihr voll allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden. Und das muss man jetzt gucken. Sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Getrieben von dem Heiligen Geist. Ich höre manchmal Leute, die sagen, ja, die Bibel ist ein Buch von Menschen, die was mit Gott erlebt haben. Die Bibel ist ein Buch von Menschen geschrieben, die was mit Gott erlebt haben. Das klingt zum einen erstmal gut und ist auch richtig, die Leute haben was mit Gott erlebt. Der Matthäus hat was mit Gott erlebt, der David hat was mit Gott erlebt, der Mose hat was mit Gott erlebt und die haben das aufgeschrieben. Aber seht ihr, das ist noch nicht alles, oder? Wenn es nur ein Buch ist von Menschen, die was mit Gott erlebt haben, was könnte da noch weiter drin stehen? Ja, eigentlich meine Geschichte, ich habe auch was mit Gott gelebt, oder? Aber das macht es nicht besonders. Das, was besonders macht, ist getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Es ist ein Menschenwort, wo Menschen auch was reingeschrieben haben. Es waren ihre Gedichte, es waren ihre Erlebnisse. Aber das reicht nicht. Das, was diese Bibel besonders macht, ist genau hier in Petrus. Es ist getrieben vom Heiligen Geist. Gottes Heilige Geist hat es da reingetan. Und jetzt kommt ein Clou. Der Heilige Geist hat diesen Text beeinflusst, hervorgerufen in den Menschen. Sie haben es hingeschrieben. Er hat es ein Stück weit kodiert, verschlüsselt. Und dann müssen wir heute die Bibel lesen. Und wenn wir die Bibel lesen, brauchen wir heute denselben Heiligen Geist, um es zu verstehen. Das ist auch wichtig, weil manchmal gibt man das den Leuten und sagt, lies mal die Bibel. Und dann lesen die Bibel und sagen, naja, gut, sagt mir nichts. Und man ist erschrocken und sagt, das ist doch Gottes Wort, da muss doch was passieren. Es passiert, wenn der Heilige Geist dir das Wort entschlüsselt. Das heißt, der Heilige Geist hat es kodiert, hat es verschlüsselt und jetzt muss der Heilige Geist dir das Wort wieder dekodieren, wieder entschlüsseln, dass du es verstehst. Und deshalb müssen wir beten am Anfang, wenn wir die Bibel lesen, Herr, öffne du uns die Augen. Heiliger Geist, öffne mein Herz, dass ich verstehe die Wunder deines Wortes. Und dann öffne dir die Augen und dann siehst du die wunderbaren Sachen da drin. Wenn du also jemand bist, der die Bibel liest und es kommt nicht viel rüber oder du gibst es deinen Freunden und die lesen es und sagen, das interessiert mich nicht, bet für sie, dass der Heilige Geist ihnen Augen und Herz öffnet, dass sie es verstehen. Petrus sagt, es ist ein Menschenwort, es ist ein Wort, aber nicht von Menschen allein, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn wir diese drei Dinge betrachten, und jetzt bin ich mal ein bisschen gemein und ein Skeptiker, dann könnte man sagen, ja, Stefan, das ist jetzt nett. Augenzeugen berichten kann ja jeder was reinschreiben und sagen, ich habe es gesehen, aber hat das auch gesehen? Die Prophetie, da hast du so gesagt, vielleicht haben die das auch im Nachhinein reingeschrieben und durch den Heiligen Geist, ja eben, Edge, manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wisst ihr, was das Interessante hier an der ganzen Sache ist? Wisst ihr, die Bibel macht nicht einen Beweis, dass es klappt und sagt, so, pass auf, jetzt mache ich ein Wunder, sagt Jesus. Und jetzt, mit dem Wunder glaubst du es. Wisst ihr, wie wir Sicherheit bekommen? indem wir alles zusammen sehen. Weißt du, was Gott macht? Er vernetzt die Dinge so hoch und er macht den Einsatz so hoch, dass du am Ende nur noch zwei Möglichkeiten hast. Am Ende bleibt ein, wenn du jetzt skeptisch bist und ein Denker bist und sagst, ah, das überzeugt mich nicht, Stefan, zu dir rede ich. Die anderen, die sagen, mir reicht, das ist wunderbar, ihr bleibt da, wo ihr seid. Aber wenn du ein Skeptiker bist und sagst, ich glaube dem Ganzen nicht, dann muss ich sagen, so, dann pack alles zusammen, pack alles zusammen. Es sind Augenzeugenberichten, es haben viele Leute gesehen. Im Korinther heißt es einmal, haben 500 ihn gesehen, den Auferstandenen. Das heißt, die ganze Bibel, alle Schreiber müssen übereingekommen sein, zu sagen, ich lüge. Die Frauen, Johannes, Petrus, alle, 500 Leute, jeder. Das heißt, die ganze Bibel ist auf Lüge gebaut, wenn das nicht stimmen würde. Von Leuten, die sagen, ich habe es gesehen. Das Ganze mit der Prophetie. Das müsste dann, wenn du böswillig bist, alles mutwillig im Nachhinein reingeschrieben worden sein, was überhaupt auch technisch gar nicht geht. Aber selbst wenn das so ginge und das Letzte mit dem Heiligen Geist getrieben, dann sagt die Bibel einfach, es ist mein Wort. Fazit, es ist, kennt ihr Mikado, wo so die Holzklötzchen übereinander sich verzahnen? Und wenn du eins ziehst und das Falsche, und ich habe immer das Falsche gezogen, wenn du das ziehst, fällt alles zusammen. Und das heißt, die Bibel hat sich so, was Jesus macht, er sagt, ich gebe dir nicht den einen Beweis, sondern ich habe viele, viele Beweise der Liebe und der Erklärung. Aber es ist so verzahnt, dass wenn du mit dem Kopf denken willst, hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, es ist so wunderbar, so groß, so fantastisch, wie alles zusammenpasst. Ich bin überzeugt und ich werde nie mehr dran zweifeln. Du kannst eigentlich nur vor Gottes Wort und Größe erstaunen und sagen, ich gehe ganz mit. Oder wenn du anfängst, eins rauszuziehen, dann fällt für mich, nach meinem Erachten, das ganze Kartenhaus zusammen. Dann ist es Lüge und ich würde keiner Lüge glauben. Und deshalb wundere ich mich, dass manche Menschen an die Bibel gehen und sagen, also das ist ein guter Vers, den finde ich richtig, das ist von Gott. Und das ist aber ein schlechter Vers, an den brauchen wir nicht mehr glauben. Das geht nicht. Die ganze Bibel ist zusammen und sie ist wahr, voller Augenzeugen, voller erfüllter Prophetie und gewirkt vom Heiligen Geist. Und das unterstreicht hier Petrus und sagt, vertraut dem Wort, vertraut dem Wort. Sonst rutschen wir ab in die falsche Lehre. Und da kommen wir gleich hin, aber ich denke, es wäre gut, ein Lied zu singen. Forsch in der Bibel. Und das wollen wir gerne tun. Ich bin ja Leiter in der Bibelschule und da haben wir lange überlegt, ob man es nicht mal modern sagen kann und so irgendwie Englisch oder Jump oder Jesus ab oder sowas und me personally oder irgend sowas, irgendwas Flottes. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich bleibe bei Bibelschule, weil es genau das ausdrückt, was wir wollen. Es geht um die Bibel und es geht um eine Schule. Wir lernen von der Bibel. Und da ist es bei mir so, ihr wisst ja, ich bin relativ früh zum Glauben gekommen mit 8, 9 und habe dann auch natürlich versucht, die Bibel zu lesen und es war sehr anstrengend, sehr schwierig, bis mir mal jemand gesagt hat, lies mal ein Kapitel am Tag. Und das hat dann ganz gut geklappt und dann habe ich von Wort des Lebens ein Bibeltagebuch gefunden, da konnte man beten und dann sollte man das aufschreiben in eigenen Worten, was da drin stand in dem Abschnitt. Und das, was man umsetzen möchte. Und so habe ich dann angefangen, regelmäßig zu lesen und das wiederzugeben. Und irgendwann habe ich mal in meinem Zimmer gelegen und habe mein Regal hochgeguckt. Und da gab es ganz, ganz viele Bücher. So viele Bücher und daneben die Bibel. Und die hatte ich noch nie durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, jetzt lese ich einfach mal die Bibel in einem durch. Und habe die Bibel genommen, durch 365 Tage geteilt. Und da kam ich auf 3,48250412 Seiten, was sehr kompliziert ist. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lese ich im Alten Testament 4 Seiten und im Neuen Testament so ab Lukas, ab Markus lese ich 3 Seiten. Und so habe ich angefangen, so mit 14, 15, 16 immer so einmal im Jahr durch die Bibel zu lesen. Und da habe ich einen Bibelleseplan und das ist der große Hochkantige. Und wer das möchte, kann gerne mitlesen. Wir sind nämlich heute gerade mit Josua fertig geworden. Wir haben ja im 1. Mose angefangen im Januar. Jetzt sind wir im Josua, dann Richter Ruth und so weiter. Und dann in der Mitte irgendwann die Psalmen Und ab September, ab August geht es mit Matthäus los und dann kommt man dann bis Ende Dezember in der Offenbarung raus. Und da muss man immer so 3-4 Kapitel am Tag lesen. Viele Leute sagen, dann vergisst man ja alles und es ist ja furchtbar. Ich kann immer nur 2 Verse am Tag. Und ich sage, die vergisst du auch. Kennt ihr das? Wenn du wenig machst, vergisst es trotzdem. Wenn ich frage, was habt ihr vor 4 Sonntagen gehört? Was hast du vor 10 Tagen aufgeschrieben in der stillen Zeit? Ja, puh, fällt es einem auch nicht so ein. Deshalb sage ich, Mut zur Lücke, liest viel, kannst viel vergessen, macht nichts, liest ja im nächsten Jahr wieder. Bleib entspannt. Und damit das aber nicht ganz so negativ ist, habe ich ein Männertagebuch entwickelt und ich erkläre euch gleich, warum das ein Männertagebuch ist. Und das sieht so aus. Und da schreibe ich dann immer vornhin den Tag und dann das Kapitel, was ich zu lesen habe, also die 3 oder 4 oder 2 Kapitel, je nachdem. Und dann schreibe ich oben drüber Schriftstelle und da schreibe ich immer einen Schlüsselvers raus. Nicht pro Kapitel, sondern pro Lesung. Und dann schreibe ich immer einen Vers raus und dann, jetzt erkläre ich, warum das ein Männertagebuch ist, weil das hinten eine Spalte ist für Bemerkungen. Das ist so was, was uns Männer bewegt und was uns anspricht und so, dass es nicht zu viel ist. Habe ich da so ein kleines Kästchen, dass es nicht so frustrierend ist. Und dann schreibe ich dann rein, das ist toll, super, habe ich ja schon lange nicht mehr gelesen. So, das sind so meine Bemerkungen. Und dann habe ich am Ende 7 Verse von der Woche. Und was macht man dann natürlich, wenn man die schon da stehen hat? Lest sie auswendig lernen. Ich bin mein Gehirn. Ich habe immer so eine Bibellesekartei, die mache ich mit meinen Bibelschülern. Ich fange immer mit denen von vorne an, weil die immer wie ein Sieb durchgeht. Nee, ich schreibe die nochmal raus. Ich lese das und suche mir ein Best of the Week, den Tagesvers der Woche. Und dann habe ich am Ende des Monats, habe ich wie viele Verse denn? Wie viele Wochenverse? 4, ne, manchmal auch 5, je nachdem, wie es fällt. Und was macht man denn aus den Wochenversen? Monatsfest, ihr seid gut. Und guck mal, so sieht das denn aus, wenn ich das wirklich reinschreibe. Ihr wisst ja schon, ich bin älter und schreibe noch auf Papier. Also das ist mit Papier, vor allen Dingen ist das gut. Ich kann das überall hinnehmen, in den Wald, an einen Ort, wo ich alleine bin, wo ich kein Netz habe, keinen Computer und schreibe das fröhlich rein. Und dann schreibe ich unten drunter den Wochenvers raus und dann mache ich den Monatsvers raus. Und den Monatsvers, den muss ich auf Computer rausschreiben, sonst kann ich ihn selbst nicht mehr lesen. Und das schreibe ich dann raus. Und dann habe ich, und das ist das Schöne, Monatsverse immer quer durch die Bibel. Die fangen dann hier an im Genesis, Leviticus, im März bin ich im Josua, dann 1. Könige, dann, oh, das habe ich mal auf Englisch gelesen, dann die Psalms, Isaiah, Jeremiah, im August im Ezekiel, dann Matthäus, Lukas, Philippa und Titus. Also das ist das, was ich jetzt schon so ein paar Jahre mache und schreibe dazu dann auch eine Andacht 2-mal im Monat. Das kann man auf unserer Homepage finden. Also da kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr keine stille Zeit habt oder keinen Plan habt oder sagt, ich will mal was Neues machen. Wenn du eine tolle Andachtsbuch hast oder eine schöne Sache, die du liest, wunderbar, will ich dich nicht von abhalten. Nur es gibt manche Leute, die sagen, oh, ich weiß auch nicht und ich versuch's immer. Versuch's mal damit. Und das ist, wenn du einmal im Jahr durchkommen willst. Jetzt haben wir aber auch bei uns Mitarbeiter, FSJler, und die sind so angestrengt am Arbeiten, dass sie sagen, Stefan, 3 Kapitel kann ich nicht. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist mir zu schwer. Dann gibt es den gleichen nochmal ein Quer, das ist ein Hochkant für die Profis, die sagen, ich lese jeden Tag schon 2 Stunden, das ist doch locker, das mache ich doch mit links. Und das ist für Leute, die sagen, hey, ich muss erstmal anfangen. Dann wäre das ein Kapitel im Tag und man kommt so durch die wichtigsten Kapitel der Bibel und dann sind wir eigentlich nämlich da auch schon im Josua und dann enden wir da relativ zügig im Juni mit Maleachi und dann geht es schon im Neuen Testament, schon im Juli los, dass man ein halbes Jahr dann auch wirklich im Neuen Testament liest bis zur Offenbarung, aber dann auch im selben Rhythmus und derselbe Gedanke ist das mit dem Rausschreiben. Das machen meine jungen Mitarbeiter und darüber mache ich Hauskreis. Wir müssen also nie nach Themen suchen, sondern wir lesen immer durch die Bibel und unterhalten uns. Meine Bibelschüler machen das auch, meine Kollegen machen das auch. Also ich darf euch da einladen, wenn ihr mögt. Die Dinger liegen aus, die dürft ihr euch einfach nehmen. Das ist kein Problem und müsst ihr nichts zahlen, das ist alles umsonst. Also das ist so der Leseplan für die, die Leute sagen, ich will auch mal im Jahr durch die Bibel lesen, endlich. Und das für die, die sagen, ich muss erstmal einen Rhythmus finden, okay? Dazu hat meine Frau noch so ein Büchlein da entwickelt, da kann man das aufschreiben, das kostet allerdings 5 Euro und da sieht man das also auch nochmal, hier sind die nochmal ausgeschrieben, wie man das aufschreibt, in der Mitte ist der Leseplan und vorne wird nochmal erklärt in aller Ruhe, wie man es machen soll, oder vorne, hinten, so wird es gemacht. Und wenn ihr das mögt, könnt ihr euch das gerne holen. Wenn ihr sagt, will ich auch haben, es gibt es auch bei uns auf der Homepage ganz unten unter Fackelträger und dann geht es ganz, ganz unten, das nenne ich Flächenlese. Und wenn ihr da drauf geht, dann kriegt ihr alle 3 Sachen per PDF und druckt es euch zu Hause ein. Außer kostet gar nichts. Aber das ist da. So viel mal dazu. Lies die Bibel. Forsch in der Bibel, ich kann nur mit Engelszungen reden, lest die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Anders geht's nicht. Man versucht heute mit allen möglichen Tricks und Mitteln das abzukürzen. Wenn du Gott kennenlernen willst, musst du auf ihn hören. Das ist genauso, wie wenn du eine Freundin hast, musst du auf die hören. Wenn du verheiratet bist, solltest du lieber auf sie hören. Meine Frau sagt immer, wir müssen mal wieder miteinander reden und ich sage immer, tun wir doch. Sage ich immer, holst du die Kinder oder ich? Oder gehst du zum Aldi oder zum Rewe? Oder mache ich das heute? Und dann denken wir an den Müll und weckt den Jungen bitte zur rechten Zeit. Und wer hat eigentlich schon die neuen Kassen da rausgesucht? Wir reden dauernd, finde ich. Aber was meint meine Frau wohl? Was anderes, gell? Persönliches Reden. Die sagt dann immer, leben wir schon wieder WG? Also Wohngemeinschaft. Oh ja, okay. Und wisst ihr, es ist gut, dass meine Frau immer so piekst und dann machen wir, okay, jetzt gehen wir mal spazieren. Und dann gehen wir mal eine Stunde spazieren und dann reden wir über alles und dann sagt meine Frau, oh, jetzt geht's mir gut. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, aber das ist immer gut. Und seht ihr, manchmal sagt Gott, reden wir mal wieder miteinander und du sagst doch, ich war doch im Gottesdienst, ich habe doch Lieder gesungen und ich habe doch auch mal meine Andacht gemacht. Und Gott sagt, nee, reden wir mal wieder persönlich. Und da ist es gut, mal. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal wirklich persönlich mit Gott geredet hast. So viel mal dazu. Es ist mir nur auf dem Herzen. Wie gesagt, es gibt es auch alles umsonst im Internet. Es geht nicht um Geld, aber es geht um die Ermöglichung. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, die Leute wieder ins Wort Gottes zu kriegen, dass man daran wächst. Denn wenn man es nicht tut, dann rutscht man aus in seinem Glauben. Petrus, 2. Petrus 2, und da geht es um die Gerettung der Gerechten und das plötzliche Gericht. Da heißt es, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk. Und da muss man mal das Alte Testament lesen. Man liest immer so, die böse Welt und mittendrin eine Insel der Seligen, das sind die Juden und die haben nur tolle Könige und nur einen Propheten, der war toll. Wir lesen ja die Propheten und es war super und alles hat geklappt und der Goliath wurde umgehauen und David hat nur gesiegt und die Könige waren glorreich, egal welche Weltmacht kam. Wenn man genauer hinguckt, war das überhaupt nicht glorreich. Und jeder König, du hast es kaum geglaubt, hat sich da wieder neuen Götzen angelegt und du denkst, hat ihr es denn nicht gelernt? Und es gab nicht nur einen Propheten, der die Wahrheit sagte, sondern zu einem Propheten kamen manchmal 500.000 falsche Propheten. Wir sind also im Alten Testament genau da, wo wir heute auch sind. Es gibt viele Stimmen, viele Propheten und viele falsche Propheten, sagt Petrus. Und das ist nichts. Wundert euch nicht. Seid nicht so überrascht. Wie auch unter euch sein werden falsche Lehrer und verderbliche Irrlehren. Die werden das einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und das ist das, was mich ja auch heute immer wieder wundert, dass auch in der Verkündigung Propheten und Lehrer aufstehen, die sagen, ich bin so froh, Christ zu sein, Jesus hat mich errettet, aber die Hälfte glaube ich nicht. Ich verstehe das nicht, wie das geht. Vers 2, und viele werden ihnen folgen und ihren Ausschweifungen um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und das ist ja leider auch der Fall, dass wenn du fällst, lästern andere Leute darüber. Es ist nicht ein Privatvergnügen, ich folge Gott oder ich folge Gott nicht, sondern die Art und Weise deines Lebens hat immer Auswirkungen auf andere. Hat immer Auswirkungen auf andere. Auf deine Kinder, auf deine Verwandten, auf deine Gemeinde, auf deine Arbeitsstelle, deine Studien, deine Kommilitonen. Die werden dich beobachten. Und die werden entweder sagen, der ist eigenartig oder die ist aber wirklich speziell, aber die hat was. Das beneide ich. Irgendwie, die redet vom Glauben, die nimmt das ernst. Oder die werden sagen, also wenn das ein Christ ist, dann gute Nacht. Dann will ich es nicht werden. Ich war bei uns, habe gearbeitet, als Student Ferienjobs gemacht und da kam einer zu mir zu und sagt, was machst du denn? Ich studiere Theologie. Echt? Glaubst du an die Bibel? Sagt, so ist es. Was studierst du denn? Evangelisch oder katholisch? Das war ihm immer irgendwie wichtig. Ich habe gesagt, evangelisch. Dann kam immer ein Aufseufzen. Naja. Und dann ging es weiter und dann sagt er, dann bist du auch so ein Christ. Ich sage, ja. Ich sage, ich hatte auch mal so einen Christ. Das war mein letzter Chef. Das war der schlimmste Chef, den ich je hatte. Am Montag ging er in die Gemeinde, am Sonntag ging er in die Gemeinde und am Montag war das der schlimmste Chef, den ich je hatte. Ich sage, ouch. Hier ist es aber wirklich toll, sage ich. Was sehen die Leute in deinem Leben? Und da müssen wir nicht auf die falschen Lehrer zeigen, sondern da gucken wir auf uns. Was vermittle ich in dieser Welt? Bin ich förderlich zum Glauben oder abträglich? Führe ich Menschen zu Gott hin oder führe ich Menschen von Gott weg? Vers 3. Und aus Habsucht werden sie mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Die Habsucht, es geht im Kern wieder um Geld. Wie stehe ich da, was habe ich und wie komme ich über die Runden? Vers 4, denn Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt nicht verschont, sondern bewahrt alleine Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Und das erste Beispiel, wo der Gerechte gerettet wird, ist Noah. Ganz witzig, ich habe gerade eben mit meinem Geschichtslehrer mich unterhalten, der bei uns unterrichtet und der kommt vom Bibelseminar Königsfeld und der hatte gesagt, da gibt es jetzt diese neue Thematik, dass wir die Welt nicht unbedingt verändern können, aber wie eine Arche Noah über diesen Weltmeeren schwimmen können und so die Heiligen durchkriegen. Und hier ist dieser Gerechte, es war alleine Noah, der übrig blieb. Alleine Noah und der Rest soff ab. Er war der Gerechte und die Welt ging unter mit ihren Gottlosen. Es war die Sintflut, die über die Welt der Gottlosen brachte. Und, Vers 6, er hatte die Städte Sodom und Gomorra zu Schutt und zu Asche gemacht und zum Untergang verurteilt und damit ein Beispiel gesetzt den Gottlosen, die hernach kommen. Und hat den gerechten Lot errettet, dem die schändlichen Leute viel Leid antat mit ihrem ausschweifenden Leben. Denn der Gerechte, der unter ihnen wohnte, musste alles mit ansehen und anhören und seine gerechte Seele von Tag zu Tag quälen lassen durch ihre bösen Werke. Und da sind wir fast in unserer Zeit. Dass wir das sehen und hören, was in dieser Welt passiert, und du kannst fast keinen Einfluss drauf nehmen, aber du musst es ertragen. Vers 9, und der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten und die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Im Augenblick sieht man nicht den Unterschied, aber es wird einen Unterschied geben. Und deshalb habe ich das zur Überschrift gemacht. Die Rettung des Gerechten vor dem Gericht. Die Rettung des Gerechten und das plötzliche Gericht könnte man dann noch zufügen, denn es kam beides mal sehr plötzlich. Bei der Arche gab es nachher kein Retten mehr und bei Lot kam Feuer von Himmel. Einmal Gericht durch Wasser, einmal Gericht durch Feuer. Sodom und Gomorra wurde durch Feuer gerichtet, weil er hat einmal der Welt versprochen, ich werde sie nicht durch Wasser richten mehr nach Noah. Und dann kam eben Lot und so wird es auch am Ende sein. Und da heißt es in Vers 9, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu retten die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben, in unreinen Begierden und jede Herrschaft verachten. Frech und eigensinnig schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern. Das habe ich nicht verstanden, jahrelang. Aber ich glaube, das ist himmlische Mächte zu lästern. Das sind die Geister, das sind die Mächte dieser Welt. Wir legen uns mit allem an. Wir lachen über jede Religion, wir lachen über jeden Geist und wir lachen über Gottes Macht. Und das ist sehr gefährlich, was wir da tun, heute in unseren Fernsehsendungen. Wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, kein Verdammnisurteil gegen sie vor dem Herrn bringen. Aber sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur dazu geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Sie lästern das, wovon sie nichts verstehen, und werden auch in ihrem verdorbenen Wesen umkommen und den Lohn der Ungerechtigkeit davontragen. Sie halten es für eine Lust, am hellen Tag zu schlemmen. Sie sind Schandflecke, schwelgen in ihren Betrügereien, wenn sie mit euch prassen, haben Augen voll Ehebruch, nimmer satt der Sünde, locken an sich leichtfertig Menschen, haben ein Herz getrieben von Habsucht, verfluchte Leute. Und das wieder das Habsucht. Es geht um meine Befriedigung und das, was ich krieg und mein Lohn und das, was ich habe. Und da brauchen wir eigentlich gar nichts zu sagen. Das Ganze ist eigentlich selbsterklärend, wie heute die Menschen leben. Es geht ums Essen, Fressen, Saufen, Betrügen, Prassen, Geld zur Schau stellen, ein Auto mieten, damit angeben, nicht mehr unter Kontrolle kriegen und in die Kaffeezone reinrauschen. Menschen umbringen, Hetzjagden machen durch Berlin, um zu zeigen, wie toll wir sind. Betrügereien, wo wir links und rechts uns linken, auf Pump leben, lügen und betrügen. Das ist einfach ein Bild unserer Zeit. Und das Fazit ist, dass tatsächlich Gott die Frommen rettet aus der Versuchung, aber die Gottlosen werden das Gericht ereilen. Und da gibt es zwei Dinge, die ich dazu schreiben möchte. Was lernen wir jetzt praktisch dazu? Erstens, es geht um die persönliche Nachfolge. Es geht um deine persönliche Nachfolge in diesem Leben. Du kannst nicht sagen, die Menschen ist so, die Gemeinde ist so, die Firma ist so, die Uni ist so, mein Nachbar ist so, deshalb bin ich so auch. Sondern du musst dich entscheiden, ganz persönlich, wie du lebst. Die Gottlosen sind ein großer Brei, die werden nicht erwähnt, aber die Gerechten werden mit Namen erwähnt. Da geht es um Noah, da geht es um Lot, da geht es um den Einzelnen. Und die Frage ist, bist du bereit, einzeln, du bereit, Gott nachzufolgen? Einen anderen Lebensstil zu führen wie die Welt. Im Josua 24, Vers 15, Josua 24, Vers 15 ist ein Vers, der ist mir in den letzten Jahren groß geworden. Da sagt Josua: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und er sagt zu den anderen: Wollt ihr auch Gott dienen? Aber am Ende sagt er: Ich und mein Haus, ich kann mich nicht für euch entscheiden. Das geht schon in den Familien schon so, dass Leute verheiratet sind und verschwippt und verschwagert und Großeltern und Stiefeltern. Ich kann mich für meine Eltern und Stiefeltern nicht mehr entscheiden. Ich kann mich für meinen Schwager und für die Nebenehe nicht entscheiden. Ich kann da nichts machen. Ich aber und mein Haus, meine Frau und meine Kinder und was dafür zuständig ist, wo ich verantwortlich bin, dafür kann ich was machen. Ich und mein Haus. Und das heißt nicht nur, ich und mein Haus folgen Jesus und die anderen nicht, sondern die Frage ist, wie folgst du Jesus? Ich und mein Haus, wir wollen uns an Gottes Wort halten und darauf verlassen. Und nicht nur einfach eine Religion haben, wo wir sonntags mal in den Gottesdienst gehen, ein Liedchen singen, eine Kollekte einlegen und das war's. Sondern ich und mein Haus möchten jeden Tag lernen, mit Gott zu rechnen, mit Gott zu leben. Ihn hineinzunehmen in die Arbeit, in die Freizeit. Und wenn ihr das so nicht wollt, dann ist das eure Sache. Aber ich und mein Haus, ich möchte das. Die erste Frage ist ganz persönlich. Wie willst du Jesus folgen? Das ist deine Frage. Und da kannst du nicht deine Eltern vorschieben. Wenn du fromme Eltern hast, dann kann man oft sagen, ja, die sind so fromm, ich bin so streng erzogen. Wie gesagt, mein Vater war Bibellehrer, meine Mutter war Kindergottesdienstleiterin. Ich bin schon stramm erzogen. Und manche halten das nicht aus. Aber ich bin jetzt und ziemlich schnell dankbar geworden, wie meine Eltern mich erzogen haben und dass es gut war, dass sie mich im Wort Gottes erzogen haben. Bin ich dankbar. Hat mich vor vielem bewahrt. Und deshalb möchte ich da dranbleiben, komme was wolle. Und die zweite Sache ist, die wir lernen, es kommt plötzlich. Bist du bereit? Es gibt plötzlich ein Ende. Die Parallelstelle dazu solltet ihr euch mal aufschreiben. Die steht nämlich schon im Lukas 17, Vers 24. Lukas 17, Vers 24 in Bezug auf Noah und Lot. Lukas 17, Vers 24. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Und es kommt plötzlich. Viele Leute rechnen das aus und sagen, da kommt noch das, dann kommt noch die Trübsal, dann kommen die 7 Jahre oder davor oder 3,5, man weiß es nicht und sie diskutieren darum und wann wird das alles sein. Ich sage, das könnt ihr alles gerne rechnen, das macht ja auch Spaß, man hat auch seine Ideen dazu. Aber ich gehe mal von dem Punkt aus, wir werden überrascht. Es wird passieren. Bäm! Und dann ist es da. Und es kommt wie ein Blitz von einem Ende zum anderen. Wenn Gott das alles so abrechenbar gemacht hätte, dann hätten wir es alle vorausgerechnet. Also rechnet weiter. Ich finde das faszinierend. Ich will das auch wissen. Da ist auch eine Ordnung drin zu erkennen. Aber denkt dran, es kann immer schneller kommen, als du denkst. Jesus selbst sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Das sagt der Herr selbst. Er sagt, nee, Herr, ich rechne dich aus. Da sagt der Herr, rechne mal und ich überrasche dich doch. Buh. Der Herr kommt immer anders, als wir denken. Und dann heißt es kommt wie ein Blitz in der Nacht. Vers 25, zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Vers 26, und wie es geschah zur Zeit Noahs. Aha, guck, hier ist er, Noah. Lukas erwähnt den Noah, Petrus erwähnt den Noah. Und wie es war zur Zeit Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohn. Ja, was war denn da? Na, sie aßen, sie tranken, heiraten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Das heißt, das Wesentliche des Menschenlebens, essen, trinken, heiraten. Und so ist heute auch. Wir essen, wir trinken, wir heiraten, man lebt so durchs Leben, gell? Erwartet ihr eigentlich mal was Neues? Erwartet ihr, dass die Welt zu Ende geht? Erwartet, dass es plötzlich zu Ende gehen kann und dass wir plötzlich vor dem Herrn stehen? Und so viel mal zum Thema errechnen. Ich weiß, dass der Herr innerhalb der nächsten 50 Jahre kommt. In Bezug auf mein Leben. Höchstwahrscheinlich. Wenn überhaupt. Weil ich bin ja jetzt schon 50. Also meine Zeit läuft. 101. Wie bitte?
Bis 101.
Dann wäre es 101. Wäre schon fast anmaßend. Aber ich glaube, und seht ihr, wisst ihr, wir gucken immer so, da hinten ist die Endzeit. Nee, die Endzeit ist direkt vor der Nase. Das kann morgen vorbei sein. Oder übermorgen. Oder in 2 Jahren. Wir würden anders leben, oder? Manchmal fragen die Leute, warum bist du so? Und warum so? Sag, ich nutze die Zeit. Ich nutze die Zeit. Carpe diem. Ergreif die Zeit. Kaufe die Zeit aus, steht es im Epheser. Denn es ist kostbare Zeit. Und natürlich mache ich auch Urlaub. Ihr müsst keine Sorgen um mich haben. Es ist gut. Und es ist gut, den 7. Tag frei zu machen. Sehr gut. Und darauf achte ich. Aber der Herr kommt. Und er kommt schneller, als du denkst. Zur Zeit Noahs war das so. Und guck mal, Vers 28, ebenso, wie es geschah zur Zeit Lots. Guck, der taucht auch wieder auf, Parallelstelle. Noah, Lot. Und was tat Lot? Was war da? Sie aßen, sie tranken, das war dasselbe. Das ist auch gut, sonst hätten sie nicht gelebt. Und sie kaufen, sie verkauften, sie pflanzten und bauten. Die einen haben gegessen, getrunken, geheiratet. Und die anderen haben gegessen, getrunken und gebaut. Ja, das ist unser Leben. Essen, trinken, bauen, heiraten, Familie, Autos, Haus, Hof. Und an dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Vers 30, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Wer an jenem Tag auf dem Dach ist und seine Sachen im Haus hat, der steige nicht hinunter, um sie zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau. Wer sein Leben erhalten sucht, der wird es verlieren. Wer es aber verlieren wird, der wird es gewinnen. Und manchmal denke ich, wenn ich so auf Reisen gehe, ich will wenigstens mein Büro aufräumen, wenn ich nicht wiederkomme, wie sieht denn das aus? Weiß nicht, ob euch das manchmal so geht. Und wenigstens mal die Show, wenigstens mal den Tisch wieder sauber. Und das ist gut zu wissen. Bist du bereit? Was machst du persönlich mit dem Wissen? Und bist du bereit, dass es plötzlich kommt? Das jetzt mal dazu, aber es wird noch praktischer nach dem nächsten Lied. Und jetzt spricht er von diesem Urteil über die Gottlosen. Und da gibt es drei Kategorien. Und das nimmt er auch wieder drei Personen aus dem Alten Testament. Da geht es um Biliam, Kain und Korah. Und da heißt es in Vers 15, sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, empfing aber eine Strafe für seine Übertretungen. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Und hier ist das Merkmal des Biliams. Und ich schreibe mal dahin, hier steht der Weg Biliams. Man kann auch von dem Lohn Biliams die Rede haben. Da geht es um den Irrtum und den Lohn. Er wollte Geld. Und das ist, was ihm wichtig ist. Und da irrte er. Wer war Biliam? Biliam war ja der Prophet im Alten Testament. In Numeri 22 ist das alles zu lesen. Und da wird er von dem König Balak eingeladen, das Volk zu verfluchen, das Volk Israel. Und er sagt, nee, das tue ich nicht. Ich frage erstmal Gott. Und Gott sagt, nee, mach das nicht. Und dann kommen die wieder mit mächtigeren Boten und mit mehr Geld. Und ein Stück weit merken wir da geht es gar nicht um, ob er Gott gehorcht oder nicht, sondern um die Finanzlage. Er ist am Pokern, wie viel kriege ich? Und dann sagt er, ich muss nochmal den Herrn fragen. Und ich glaube, das war der Fehler. Er hätte eigentlich wissen müssen, dass er nicht gehen soll. Und dann sagt Gott so, naja, dann geh mal und schau mal, was er dann macht. Und tatsächlich, er kann nichts Schnelleres machen, als sich am nächsten Tag auf seinen Esel zu schwingen, loszureiten. Und da sagt der Herr, dann muss ich mal ein Hallo wach machen und stellt sich mit dem Schwert entgegen. Und dann redet der Esel, ihr kennt die Geschichte, und rammt da rechts gegen den Felsen, links gegen den Felsen. Und da öffnet der Herr dem Esel, der Esel in das Maul. Und dann fing sie an zu sagen, sag mal, war ich jemals so bockig? Und was dann sehr süß ist, dann Biliam ist nicht erstaunt, sagt, mein Esel redet, sondern da redet er zurück. Ja, blödes Vieh. Also das muss eine Szene gewesen sein, ehrlich. Also dann redet dann einer mit seinem Esel, der Esel redet. Und dann sagt Gott so, jetzt reicht's aber auch. Jetzt mache ich ihm mal richtig die Augen auf. Und dann sieht er den Engel des Herrn und er kriegt einen Schreck. Okay, ich ändere meine Meinung. Wenn es denn so ist, dann geh ich doch wieder zurück. So sind wir ja, gell? Wir nörgeln und quälen so lange, bis wir es doch kriegen. Kann ich die Stelle? Kann ich das haben? Muss ich das so machen? Und dann sagt Gott, nein, gut, dann mach halt mal, dann guckst du mal, wo du bleibst. Und dann kommt Gott und sagt, nee, habe ich euch doch gesagt, geht nicht. Und dann sagt, okay. Und dann macht er halt mit diesem neuen Hallo wach, geht er hin und er prophezeit zweimal sehr hervorragend über Israel. Er ist sehr treu, er bleibt bei Gottes Vorschlag und Segen und er segnet das Volk Israel. Und beim dritten Mal sparte sich das Ganze und sagte, ich bin der sehr göttliche Botschaften, ich höre, was Gott mir sagt. Und der Geist Gottes kam direkt über ihn, er brauchte gar kein Zinnober mehr, machen gar keine Show mehr. Und er sagte einmal, bam, so ist es. Und ich sehe den Stern aufgehen, steht da übrigens. Ach, das müssen wir einfach mal sehen. Gucken wir nochmal in Numeri rein. Lasst bitte den Finger im zweiten Petrusbrief, weil da gehen wir sofort wieder hin. Aber da in 4. Mose 21 und 22, da haben wir das. Und dann steht es in 23 und dann in 24 Vers 17, das ist nämlich eine schöne Prophezeiung. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahem. 4. Mose 24, Vers 17. 4. Mose 24, Vers 17. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen. Übrigens, wer war Jakob? Zweitname? Israel. Es wird ein Stern in Israel aufgehen. Und ein Zepter aus Israel, das ist das typische hebräische Sprachgebrauch, die, wenn die editieren wollen, haben sie es einfach wiederholt. Also die hatten ja keine Formatierung so in der Ewigkeit, sondern ich hätte hier gerne Schriftgröße 24 und bitte in Rot. Und dann hat der Herr gesagt, das haben wir alles noch nicht, wiederholt's. Und dann wiederholen sie, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und das ist eine Gleichung, ein Zepter aus Israel. Da ist ein Königszepter, was in Israel aufgeht und er wird zerschmettern die Schläfe der Moabiter und die Scheitel aller Söhne Seths. Und das ist zuallererst dann David, der das macht, aber das ist eine doppelte Prophezeiung. Auf wen natürlich? Auf Jesus. Er ist der Stern. Er ist das Zepter. Er ist der Regent. Und was haben wir gerade im Petrusbrief gelesen? 1, Vers 19. Bis dass der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Es ist alles dasselbe. Und das macht diese Biliam, und du denkst, naja, so schlimm war es ja gar nicht. Aber am Ende macht er was ganz Fieses. Jetzt überlasse ich euch das zu sagen, was er da gemacht hat. Ja, er schickt die Frauen wieder rein. Er geht dann zum Balak, reißt da weg und nimmt das ganze Geld und ist schon gerade am Wegreiten und ich stelle mir das fast so und dann dreht er sich um. Hat ja jetzt nicht funktioniert mit dem Fluchen. Ich habe ja nur gesegnet. Was soll ich machen? Aber ich habe da mal einen Trick. Schickt denn da die Frauen mit den Götzen rein und dann gehen die weg. Ich kann sie nicht verfluchen, aber ihr könnt sie in die Irre führen. Und das war der Rat Biliams. Und deshalb lesen wir in Kapitel 25, und Israel lagerte in Schittim, da fing das Volk an zu huren mit den Töchtern der Moabiter und luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter. Und das Volk aß und betete ihre Götter an. Das steht nicht nur zufällig da, zwischen 24 und 25 ist eine Verbindung und das hat der Biliam gemacht. Und deshalb wird er in 31, Vers 16 auch von dem Volk umgebracht später. Denn in 31, Vers 16, weiter hinten ist der Kommentar dazu, in 4. Mose 31, Vers 16 steht, siehe, haben nicht diese, die Israeliten, durch Biliams Rat abwendig gemacht, dass sie sich versündigten an dem Herrn durch den Baal Peor. Hinten kommt die Erklärung. Zwischen Kapitel 24 und 25 im 4. Buch Mose. Das muss man wissen, sonst denkst du, Biliam war ja gar nicht so ein Schlechter. Das war ein Schlechter. Das war ein Fuchs, ein Trickser. Und warum hat er getrickst? Warum hat er rumgefuchst? Warum hat er die Leute reingelegt? Wegen Lohn. Geld. Ich mache alles für Geld. Soll ich so schwätzen, mache ich so. Soll ich so reden, mache ich so. Und das ist der Irrtum, der Weg und der Lohn der Ungerechtigkeit. Gib mir alles und ich mache, was du sagst. Und ihm geht's um Geld. Wo trickst du mit dem Geld? Wo ist Geld dein Gott? Und das machen wir sehr fromm und wir tarnen das, aber am Ende ist es Geld. Und das ist eine der größten Irrlehrer. Wer ist dein Gott? Übrigens, kleine Parallelstelle und jetzt müsst ihr Numeri verlassen. Petrusbrief bitte aufschlagen wieder. Und dann legt wieder den Finger im 2. Petrus rein und dann guck mal in den Judas rein, denn das ist jetzt die eigentliche Parallelstelle zu dem ganzen Nummer 3. Im Kapitel 2 war es Lukas und im Kapitel der dritte Punkt, da ist es Judas. Und da guckt ihr mal, wenn ihr nach rechts blättert, oder nach links, je nachdem, wo ihr seid. Aber Judas, da haben wir diesen Biliam. Guck mal. In Vers 11, Judas Vers 11, wehe ihnen, denn sie gehen den Weg Kains, Judas Vers 11, sie gehen den Weg Kains, sie fallen in den Irrtum Biliams um Gewinnes willen, das muss man unterschreiben, es geht um Gewinn, es geht um Gewinnmaximierung, ich will alles machen, damit ich reich werde und komme um in dem Aufruhr Korahs. Wir reden heute über so viele Dinge, wir reden über Sexualität und wie man sich anzieht und was man im Fernsehen guckt und was für komische Gesetze da auf uns zukommen. Aber die Bibel sagt, da geht es auch noch ein, das ist der Mammon, das Geld, da fallt ihr auch. Darüber reden wir nicht so gerne. Aber Biliam macht es um des Gewinnes willen. Wisst ihr, was am schwierigsten ist, in meinem Haus Menschen zur Mitarbeit zu bringen? Es ist nicht die harte Arbeit und dass wir da eine große Gemeinschaft sind und im Tal leben, das ist alles für Leute schwierig. Aber ich kann dir immer sagen, wo im Bewerbungsgespräch die Kinnlade runtergeht und die Leute aussteigen. Das ist bei dem Gehalt. Jetzt haben wir alle Mindestlohn, Jochaiasa, Aber früher war das eben noch ein bisschen anders. Und dann erzähle ich ihnen, was wir da machen und sagen sie, schön, schön. Und dann verabschieden sie sich, oh, ihr macht so eine segensreiche Arbeit, ist richtig gut, I like, macht weiter, aber ohne mich. Und dann sind sie weg. Und es ist immer an dem mit dem Geld. Ich hatte mal einen, den wollte ich zum Geschäftsführer machen und dann hat er gesagt, ich brauche übrigens kein Geld, ich habe alles. Ich habe ausgesorgt und deshalb, ich könnte es so machen. Ich sage, wow, das sind genau die Leute, die wir brauchen. Herzlich willkommen. Und da habe ich die Tour gemacht, so am Ende der Tour. Jetzt habe ich nochmal eine Frage. Wie viel würde ich denn da bekommen? Ich sage, doch, du brauchst nichts. Ja, nee, ich habe ja mehrere Häuser und die muss ich am Laufen halten und unterstützen und ich brauche schon, ich sage, da nicht viel. Und dann hat er sich verabschiedet. Der Nächste kam und sagte, ich habe eine Freundin in Japan, und die muss halt auch zweimal im Jahr rüberfliegen und in die japanische Community und da golfen und hier mich besuchen. Und das kostet ja auch ein bisschen. Ich sage, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das kostet. Ich kann dir aber nur so ein bisschen anbieten. Ginge auch. Was ja nicht schlimm ist. Man kann ja japanische Freundinnen haben und die kosten viel. Das ist ja alles legitim. Aber die Frage ist, in deinem und meinem Herzen, wo hängen wir an dem Geld? Wo hängen wir an dem Geld wie Biliam? Und wollen Gewinn um alles in der Welt. Und würden so gern sagen, Gott, wir folgen dir, aber wenn es da kein Geld gibt. Und in Judas, im Juda geht es eben weiter. Und da wird es wird immer so ein bisschen beschrieben. Guck mal, Vers 14. Guck mal, wenn ihr in Vers 11 seid im Judasbrief. Vers 11 ist der Schlüssel. Der Weg Kains, der Irrtum Biliams, der Aufruhr Koras. Vers 12 bis 13 ist Kain, den kriegen wir gleich. Vers 14 bis 16 ist Biliam, den lese ich jetzt, und Vers 17 bis 19 ist Korah. Also oben ist die Überschrift, was sie falsch gemacht haben, und unten in den nächsten Versen wird es genau beschrieben. Ich lese mal, wie Judas den Biliam beschreibt. Guck mal, Vers 14, es hat aber von diesem geweissagt Henoch, der siebte von Adam an, und gesprochen, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausenden Heiligen Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle ihre Werke, ihr gottloses Wandeln und mit denen sie gottlos gewesen sind und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Vers 16, diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte um ihres Nutzens willen, schmeicheln sie den Leuten. Und Biliam ließ sich kaufen von dem König und hat das geredet, was der sagt. Wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Und dann müssen wir aufpassen, was für Lieder wir singen, für welchen Herrn. Und das ist der Irrtum, das ist das Geld, das ist der Nutzen Biliams. Und dann kommt der zweite. Und wir lassen den Finger bitte im Judas, aber wir kehren wieder zum Schlüsseltext zurück in Kapitel 2. Und das ist 2, Vers 17. Und das ist der Kain. Da kommt jetzt der Kain. Das sind die Brunnen ohne Wasser, Wolken von Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Wieso kam Kain auf dieses Umhertreiben? Wieso beschäftigt das denn Kain? Was ist das? Wieso ist das ein Merkmal für den Kain geworden, dieses Umhergetriebensein? Nach dem Mord muss er fliehen und er sagt, die werden mich alle erschlagen, ich bin umhergetrieben, ich bin flüchtig. Das ist das Merkmal Kains, umhergetrieben. Und da steht umherirren und im Griechischen ist das Wort Planet. Der Planeten sind die umherirrenden Gestirne. Und so war er, allein umhergetrieben. Das ist das Merkmal Kains. Und wenn wir wieder in Judas gehen, im Judas, da ist es Vers 11. In Judas Vers 11 nochmal, das ist der Weg Kains. Und wir lesen mal in 12, Vers 13. Sie sind Schandflecken bei ihren Liebesmalen, Prassen ohne Scheu, weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Winde umhergetrieben, kahl und unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt. Also tot, tot und nochmal tot. Ist zweimal der Blitz reingefahren. Der ist mausetot, der Baum. Wilde Wellen des Meeres, die ihren eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los die dunkle Finsternis in Ewigkeit ist. Und da sind zwei Merkmale. Das eine ist, das sind die Wolken ohne Wasser. Habt ihr das gesehen? Die Wolken ohne Wasser, die kommen auch beim Petrus. Es sind Wolken ohne Wasser und da im Petrus-Sinn ist Brunnen ohne Wasser. Das heißt, sie geben etwas vor, aber haben es nicht. Sie sind komplett ausgetrocknet, sie sind leer in ihrem Leben. Und wenn du nicht am Wort Gottes bleibst, dann pass auf, dass du nicht wie ein Gottloser irgendwann dahertreibst. Und da musst du dich ganz persönlich wieder selbst fragen. Die einen müssen sich fragen, ist Geld mein Mammon geworden? Ist Geld mein Götze? Die anderen sagen, wie satt ist eigentlich mein Leben? Wie voller Wasser ist eigentlich mein Brunnen? Und bin ich nur eine Wolke, die irgendwas anbietet und schön aussieht, aber da kommt kein einziger Regentropfen raus für den Segen? Bin ich ein Mensch, der schön dasteht, daher umherzieht und alle sagen, wunderbar, da kann ja was werden und da kommt nie was? Und alles sieht gut aus bei dir, aber du bist nur ein leeres Versprechen. Wenn es hart auf hart kommt, kommt kein Regen aus deinem, kommt kein Leben aus deinem Leben raus. Das ist schon ein hartes Wort, oder? Das eine ist das Bild des leeren Brunnens, der leeren Wolke, der Wolke, die nicht regnet auf das trockene Land. Komplett ausgehöhlt und leer. Und seht ihr, manchmal sind wir auch, wir Christen, so, wir sind so, aber eigentlich sind wir innerlich leer und ausgebrannt. Und haben nichts mehr zu geben. Manchmal schleppen wir uns noch gerade in den Gottesdienst und sagen, ich will da nur noch rein, sing mir ein Lied, gib mir eine Predigt, aber frag mich bitte nichts. Ich will hier mit keinem reden und dann gehe ich sofort wieder nach Hause. Und ich bin leer gebrannt. Und ich erlebe alte Menschen, die sind verhärmt, verbittert und leer. Da kommen nur noch böse Sprüche und früher war alles besser, heute ist alles schlimm. Und dann gibt es andere Menschen, andere Alte, das sind Segensspender. Da bist du gern. Ich habe eine Geschäftsführerin, es gibt zwei Menschen, die ich kenne. Und die eine Person, die schaut immer zurück und sagt, oh, früher war alles besser. Und früher war ich ja so wichtig. Und früher war ich der große Prediger. Und früher haben sie mich alle gefragt. Und früher, da war ich ganz, ganz wichtig. Und erzähl dir von früher, von früher, von früher. Und du fragst, was denn heute? Und dann habe ich eine Geschäftsführerin, die ist auch älter, schon Mitte 80. Und die darf mit Recht sagen, früher war alles besser, aber das macht sie nicht. Und sie fragt mich, Stefan, wie viele Bibelschüler habt ihr? Kommen da Leute? Und dann sage ich, wir haben 40. Da sagt sie, dann bete ich für 45. Und da gibt sie noch einen drauf. Und das ist eine Wolke voll Leben. Und das andere ist eine leere Wolke, eine Hülle. Und seht ihr, was sagt Jesus? Ich bin der Brunnen des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. In Johannes 4 könnt ihr das nachlesen. Er sagt dann zu der Frau im Brunnen, wenn du aus diesem Brunnen trinkst, dann wirst du wieder durstig. Aber wenn du zu mir trinkst, dann wirst du nie mehr durstig. Und aus dir wird eine Quelle des Wassers werden, was in die Ewigkeit strömt. Ist das nicht schön? Das ist im Johannes. Jetzt haben wir schon drei Stäbchen, also einen im Petrus, einen im Judas und einen im Johannes, wenn ihr wollt. Sonst schreibt nur die Verse auf. In Johannes 4, das ist so glorreich, was Jesus uns verspricht. Wer von dem Wasser trinken wird, Vers 14, das ich ihm gebe, Johannes 4, Vers 14, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Bist du ein Brunnen, leer und trocken, da plumpst der Eimer rein und nichts kommt mehr raus, oder bist du eine Quelle des Wassers, des Friedens und der Freude und der Liebe und der Christusbezogenheit für deine Kinder, für deinen Ehepartner, für deine Eltern, für deine anderen in der Gemeinde? Bist du ein Weg Kains, der leer ist, oder ein Weg auf dem Weg Jesu, wie diese Frau am Brunnen, die auch leer ist, aber zu Jesus kommt und trinkt? Und das ist was Wunderbares. Und in 7, Vers 38, Johannes 7, da heißt es, da wird es präzise, in 7, Johannes 7, Vers 38, darum, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, seht ihr, da kommt das wieder, wenn du von mir zehrst, wenn du von mir trinkst, an mich glaubst, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Wo zapfst du an bei Gott? Gott steht nicht im Himmel und sagt, jetzt gib und gib und gib, irgendwann ist der Brunnen nun mal leer. Aber Gott sagt, komm zu mir, lass mich deinen Brunnen füllen, dass er wieder was zu geben hat. Komm zu mir. Wo kommst du zu Gott, dass du gefüllt wirst und dass dein Brunnen voll ist? Das ist der Schlüssel. Und dann komme ich leer zu Gott und sage, Herr, ich bin am Limit. die Kinder schreien, die Eltern fragen, meine Frau will mich sehen, die im Dorf sagen, ich bin nicht zu sehen, ich will die doch erreichen, meine Mitarbeiter jammern, meine Gäste sagen, ich sieht man nicht, ich kann nicht mehr. Und dann muss ich ruhig werden, sagen, Herr, ich muss wieder satt werden an dir, füll du mein Leben, dass ich wieder was zu geben habe. Der Schlüssel ist, dass er deinen Liebestank, deinen Wasserbrunnen immer wieder füllen muss. Sonst läufst du trocken. Und das andere, was hier steht, ist auch ein furchtbares Bild über diesen Krein. Ist nicht nur der umherirrende Stern in Judas, dieses trockene Wasser, Entschuldigung, sondern auch die umherirrende Sterne. Das ist diese Rastlosigkeit. Diese Rastlosigkeit, umherirrend, getrieben, wie am Hauch im Wind. Ist das das Merkmal deines Lebens? Ich muss erst mal das machen, dann muss ich die Ausbildung machen. Wenn ich die Ausbildung mache, dann muss ich ein Haus bauen. Und wenn ich ein Haus habe, dann muss ich meine Frau heiraten. Und wenn ich die Frau habe, dann brauche ich viele Kinder, ganz viele. Und wenn ich ganz viele Kinder habe, dann baue ich mein Haus aus. Und wenn ich mein Haus ausgebaut bin, was macht man dann im Alter? Dann baut man ein Carport. Und wenn der fertig ist, dann baut man oben den Giebel aus. Und wenn der fertig ist, unten eine Saunalandschaft rein. Ich arbeite und arbeite. Und jemand fragt, kommst du mal zur Ruhe? Nein, ich will auch gar nicht zur Ruhe, weil da müsste ich ja nachdenken. Ich war mal im Urlaub mit meiner Frau an der Nordsee und stand da draußen mit meinem Kleinen und oben drüber, eine Etage drüber auf dem Balkon stand ein anderer. Das war ein Bauunternehmer und der war mit seiner Frau da, sprich seine Frau hat ihn wahrscheinlich geknebelt und mitgenommen. Er wollte gar nicht in den Urlaub, glaube ich. Auf jeden Fall stand er 8 Stunden auf dem Balkon und telefonierte. Nein, ich habe gesagt, den 5-Tonner dahin. Nein, bitte da und den Kies da ablein. Nein. Und seid ihr denn noch alle? Der war nur noch am Begriff. Ich sage, fahr doch nach Hause, mach dein Geschäft, Mann. Umhergetrieben, bist du angekommen? Bist du angekommen bei Jesus, Leute, und das ist eine ganz persönliche Sache, habe ich meine Identität in Christus, komme ich zur Ruhe in Christus? Und kann ich sagen, bei mir reicht es nicht für einen Doktor, Entschuldigung, mein Brain ist zu klein. Und dann muss ich nicht lügen, dann muss ich meine Doktorarbeit nirgends abschreiben, sondern einfach sagen, geht nicht. Ich hätte gern 10 Kinder, aber ich kriege nur 2 gesundheitlich, dann ist es so bei 2. Ich hätte gern studiert, aber das klappt nicht. Ich hätte gern die Firma noch größer gemacht, aber ich kann nicht mehr. Ich kriege jetzt schon einen roten Kopf und habe Blutdruck wie irgendwas. Ich schaffe nicht noch eine Firma. Und ich erlebe immer wieder die stärksten Bären, die umfallen. Hat der Schulkamerad von mir, der schon 2-mal jetzt im Burnout gelandet ist. Dann haben wir bei uns noch Fliesenleger. Das sind so Russlandsdeutsch, so Männer. Die schaffen durch Tag und Nacht. Und letztens ist er zusammengeklappt mit 45 und musste alle Aufträge abstreichen. Und er sagt, du glaubst gar nicht, was ich da für Worte gehört habe, als ich gesagt habe, ich kann leider nicht kommen aus grundsätzlichen Gründen. Und dann sage ich, na kommen Sie zu mir. Er hat eine riesen Firma, einen riesen Betrieb und dann musste bei mir nur ein Bad reparieren. Da kommen Sie zu mir. Und da sagt er, na bei Ihnen ist es anders, kein Stress. Und ich sage, oh, da wuchs mir so ein Orden, geistlich gesehen. Also das war made my day. Aber wie kommt man da durch, umhergetrieben zu machen? Das kennt man, diese innere Ruhe. Was mache ich morgen? Und bloß nicht zu lange Urlaub. Ich weiß nicht, ob die Männer das kennen, also oder die Frauen auch. Am Ende des Urlaubs, so nach 10 Tagen, wenn die wirkliche Erschöpfung rausgeschlafen ist, dann kratzt es schon wieder mit den Hufen und sagst, so, wann geht's los? Oder bin ich ankommen und so ist es. Oder ich bin krank und so, da geht's nicht anders. Das ist auch das Schöne, was ich gestern gesagt habe. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, weil das gilt für ein Baby, was noch nichts leisten kann. Und unsere Babys sind auch geliebt. Die können auch nichts leisten, oder? Und was sie machen, ist eine ziemliche Sauerei, ehrlich, muss man sagen. Die werden ja nur gefüttert und gewindelt dauernd zu Anfang. So habe ich es in Erinnerung. Und trotzdem hat man sie lieb. Vor allen Dingen, wenn die schlafen. Seht ihr, und Gott hat uns lieb, auch wenn wir schlafen und auch wenn wir eine Sauerei machen. Und wisst ihr was, Gott hat uns auch am Ende des Lebens lieb, wenn wir vielleicht nicht mehr können, dement werden, Schlaganfall kriegen und nicht mehr trinken können. Was kannst du da noch für Gott leisten? Ja, irgendetwas kann kein anderer Mensch so gut wie du. Und das ist ein schöner Spruch, aber auch ein gefährlicher, weil ich mich von dem definiere, was nur ich kann. Nein, ich definiere mich nicht, was ich kann, sondern dass Gott mich liebt. Das ist der Wert meines Lebens.
dass Gott mich liebt und er ist für alle gleich, weil er für alle von uns gestorben ist. Der Wert deines Lebens ist nicht, was du tust. Niemals. Das ist die geistliche Bananenschale, auf der wir immer wieder ausrufen, dass wir denken, wenn wir fromm sind und viel machen für Gott, dann hat uns Gott viel lieb und dann haben wir sehr viel Wert. Aber irgendwann des Lebens wird es so sein, dass du nichts mehr machen kannst. Du liegst im Bett und wirst gepflegt. Wisst ihr was Wunderbares? Du bist immer noch von Gott geliebt. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Du hast immer noch denselben Wert, weil Gott dich bezahlt hat. Und du sein bist. Und entspannen wir in Christus, egal was um uns herum passiert, Karriere, Planung, 5000 Facebook-Einlagen, Nachfolger, Follower, was auch immer wir brauchen. Oder können wir sagen, ich bin beim Herrn, der Herr ist bei mir, er hat mich lieb, ich arbeite hart, wie es geht, ich nehme meinen Urlaub, ich rödel für ihn, ich habe ihn lieb, aber irgendwann ist es auch gut und ich bleibe in diesem Maß und ich brauche nicht umherirren, wie der Kain. Immer auf der Suche, immer getrieben, bloß nicht zur Ruhe kommen. Und jetzt haben wir noch einen dritten und das ist der Aufruhr, das ist Kora. Er sagt, es sind drei Merkmale unserer Zeit. Die einen im Rennen im Geld hinterher, die anderen sind leer. Und das übrigens mit der Lehre, das ist ohne H. Es geht nicht um die Dogmatik des Kains, sondern die Lehre. Die einfache, die Wüste in Kains Leben. Und die ganze New Age Kultur, die heute ist, dass du meditierst. Du meditierst dahin, dass du leer wirst. Wie schlau ist das denn? Und Gott sagt, ich habe dir eigentlich ein Gehirn gegeben. Und wenn du meditierst, worüber sollen wir meditieren? Es gibt nur eine Richtung, wohin wir meditieren. Wir Christen meditieren nämlich auch. Wohin? Zu Jesus. Zu Jesus, ins Wort Gottes. Wohl dem, der darüber sinnt, Tag und Nacht. Ich sinne über Gottes Wort. Ich sinne nicht aus mich raus, weil das ist leer. Das bietet mir die Welt an. Aber was habe ich, wenn ich aus mich raus sinniere? Nix. Ich sinne auch nicht in mich rein. Habt ihr mal überlegt, ich meditiere und gehe in die Stille, um mich zu finden. Was finde ich denn da gruselig? Ich weiß nicht, was ihr bei euch findet. Je tiefer ich in mich reingrusel, je tiefer und gruseliger wird das. Das stinkt und wird dreckig, da will ich gar nicht hin. Das ist wüst, was ich in mir finde. Ich weiß nicht, was ihr da findet. Aber ich finde Gottes Wort darüber. Sinniere über Gottes Wort, Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht meine Eingebung. Dein Wort, nicht mein Gefühl. Dein Wort. Es ist die Lehre Kains. Und dann haben wir den Aufruhr und Stolz vom Korah. Und das haben wir in 2. Petrus 2, Vers 18. Denn sie reden stolze Worte, 2. Petrus 2, Vers 18, denn sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist, und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen die Irrtum ihrer Leben führen, und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Oh. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist es ihnen ärger geworden als vorher. Denn es wäre besser für sie gewesen, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. An ihnen hat sich erwiesen, dass die Wahrheit des Sprichwortes, der Hund frisst wieder, was er gespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Dreck. Bleib auf Kurs. Aber oben Vers 18 und 19, das ist die Rotte Korah, die mit stolzen Worten einen Aufstand macht in der Gemeinde Israel. Und die Parallelstelle im Judas wird sehr eindeutig. Guck mal da oben in nochmal Judas 11. Der Weg Kains, der Irrtum Biliams und der Aufruhr Korahs. Und wo wird er später erklärt? Und das sehen wir in Vers 17, Judas 17. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben werden. Diese sind es, die Spaltung hervorrufen, niedrige Gesinde, die der Geist nicht haben. Was war in der Rotte Korah? Die Rotte Korah erhebt sich gegen Mose. Das ist auch im vierten Buch Mose, kann man das lesen. Und da geht es darum, dass sie sagen, Mose, du machst zu viel, wir sind auch wichtig. Und da machen sie den Aufstand in Kapitel 16, 4. Mose 16, wenn ihr da das nochmal hinschreiben wollt, 4. Mose 16. Und wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Wisst ihr, was bei der Rotte Korah wichtig ist? Wo kommt Korah her? Hat einer eine Idee? Von den Leviten. Bang! Das war, Korah kommt von den Leviten. Was ist das Besondere an den Leviten? Das ist der Stamm Gottes. 12 Stämme haben wir. Einer davon sind die Leviten. Und das ist der Priesterstamm. Das ist der Stamm Gottes. Und aus dem Stamm kommt übrigens Mose und Aaron. Und dann haben die drei Söhne. Und das ist Kehat und Merari. Gershon, Kehat und Merari. Und der Kehat ist der wichtigste in der Mitte. Das heißt, du hast Levi, dann hast du Gershon, Kehat und Merari. Und Kehat ist der wichtigste. Und aus dem kommt nachher Mose und Aaron. Und in, dann heißt es Merari und Gershon, die kriegen Aufgaben, die müssen die Zeltplanen und sowas machen. Dann die Kehatiter, die haben das Wichtigste, die dürfen die Heiligtümer tragen. Und in dieser Mitte ist Aaron, der macht das alles zu mit seiner Familie. Das heißt, Korah kommt aus dem Herzstück der Leviten. Und das lest man da, Vers 16. Und Korach, der Sohn Jitzas, der Sohn Kehats, also genau aus dieser Mittelspalte, des Sohnes Levis dazu. Und Datam und Abiram, die Söhne Elabs und On, den Sohn Pelitz, die Söhne Rubens. Wer war denn jetzt Ruben? Das war ein Sohn von Israel, richtig? Haben wir eine Rangfolge? Der Älteste. Der Älteste. Das heißt, der Aufstand kommt von den Ältesten und von der geistlichen Führung. Von den Leviten, die alles dürfen, und von Ruben, der meint, politisch bin ich das. Das ist interessant, das habe ich dieses Jahr erst verstanden. Ist mir nochmal ganz groß geworden. Also den Korah kannte ich schon, aber Ruben auch. Das heißt, wir kriegen Anfechtung von der politischen Seite. Die Leute sagen, ihr habt geistlich keine Ahnung, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht. Politisch müssen wir darauf und darauf arbeiten. So ist die Kirchenpolitik und so macht man das in der Welt und so machen wir die Wirtschaft und so machen wir die Finanzen. Ihr habt keine Ahnung, Mose. Und auf der anderen Seite haben wir Korah. Und Korah, der den Aufstand macht, kommt aus der geistlichen Seite und sagt, okay, eure Finanzen kriegt ihr hin, aber geistlich habt ihr kein gutes Wort. Ihr geht in die Irre. Wir machen das jetzt richtig. Was dramatisch ist, ist, der Angriff kommt nicht von außen. Nicht Amalek. Kommt auch nicht von den Randgruppen, den Ägyptern, die noch mit dabei waren. Die haben auch mal einen Aufstand gemacht, ging auch nicht gut aus. Aber jetzt kommt der Angriff aus der Mitte der Führung. Und Korah sagt in Vers 3, ihr geht zu weit. Und Mose geht auf die Knie und geht vor Gott. Und dann dreht er es um. Und dann sagt er in Vers 7, wen dann der Herr erwählt, der ist heilig. Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi. Und Korah wird mit seinem ganzen Aufstand in der Erde verschluckt. Und was wir da sehen, das ist ein ganz, ganz fieser Aufstand aus der Mitte der Leitung heraus. Und jetzt lesen wir das noch. Ich glaube, Judas haben wir schon gelesen. Muss mal gerade gucken. In Judas, das heißt, sie bringen Spaltung hervor. Und das ist die Frage, es gibt immer Leute, die Streit hervorbringen, aber wo kommt das her? Es kommt vom Stolz. Von dem Gedanken, ich bin auch wichtig. Und ich kann es nicht ertragen, dass du mir sagst, worum es geht. Und ich will jetzt Leiter werden, es ist ein Aufstand. Und da gibt es einfach, bei denen gibt es keine Entschuldigung. Es gibt manchmal einen Aufstand gegen gottlose Führer, das muss man. Es gibt Propheten und Könige, die stehen gegen andere Könige auf und sagen, das, was du machst, ist falsch. Wenn es gottlos ist, muss man es benennen. Und wenn die Leitung gottlos wird, muss man es benennen. Die Leitung ist per se nicht immer richtig. Aber beiß dir auf die Zunge und bete 10-mal zu Gott, ob du hier einfach einen Angriff startest oder ob du die Wahrheit anzeigst. Und wenn die Leitung falsch ist, und das ist bei uns auch, wenn ein Leiter oder Pfarrer oder Missionsleiter was falsch macht, müssen wir es sagen. Wir haben in Amerika gerade ein dramatisches Beispiel. wo eben nichts gesagt wurde, dann läuft alles aus dem Rahmen. Wir müssen, wenn es geistlich falsch ist, es sagen. Wenn der Angriff aber nicht zur Korrektur führt, sondern wegen meiner Kritik und wegen meinem Stolz und meinem Egoismus, dann laufe ich falsch. Und dann stehe ich gegen Gott auf und dann wird es ganz, ganz gefährlich. Und für Kora wurde es so gefährlich, dass sie komplett verschluckt wurden. Und das ist die große Sache. Was prägt dich? Wo ist die Irrlehre? Wo ist die Gottlosigkeit in der heutigen Zeit? Wir können über dies oder das reden, aber Petrus betont hier drei Merkmale. Das ist eine, es geht um Geld, um Macht, um Einfluss. Ist Geld dein prägender Gott? Das zweite ist die Irre und die Leere Kains, gottlos, unstet, umtriebig, leer und ausgebrannt wie ein Brunnen, an dem man sich hängt und trotzdem plötzlich ist er leer. Oder bist du stolz, streitsüchtig, rechthaberisch, immer am Diskutieren, ein Spaltpilz. Die Gemeinde ist nicht richtig, die ist falsch, jetzt gehen wir hin, wo machen wir es anders? Und jetzt haben wir doch wieder zweimal die falsche Strophe gesungen, ich gehe gleich wieder raus. Und da drüben habe ich was gesehen und die Blumen hängen schief, ich gehe wieder raus. Und immer machen wir eine neue Gemeinde. Oder ertragen wir auch mal uns untereinander? Sind wir so Spaltpilze wie Kora? Und wisst ihr, was ich da entdeckt habe? Kommt was ganz Interessantes. Wenn hier ist ja alles negativ. Und wir könnten immer sagen, boah, die Welt ist böse und da geht es nur um Geld und um Essen und Trinken und Arbeiten und Sex und Stolz und Streit. Boah, ist die Welt böse, wir hätten das ja nicht. Wisst ihr was? Eigentlich gibt es zu jedem was Positives. Wisst ihr was? Das Geld Biliams, ich brauche nicht dem Geld hinterher zu gehen, wenn ich weiß, dass ich allerlei der Fülle Christi habe. Jetzt kommen wir nämlich wieder in 2. Petrus im 1. Kapitel raus. Was haben wir gestern gesagt? Alles, was zum Leben dient, habe ich. Alles, was zum Leben dient, ist, habe ich. Weißt du das? Bist du entspannt im Geldding? Ich muss manchmal sagen, Geld ist nicht das Problem. Mein himmlischer Papa, der weiß, wo das ganze Geld ist. Der hat auch noch Goldadern, die hat noch keiner gefunden. Und er sitzt da und lacht und sagt, ich weiß noch, wo was ist. Ich kenne das alles. Fracking, Gaza, habe ich alles. Weiß ich wo. Öl, pah. Ich habe es ja verbuddelt, ich weiß ja, wo es ist. Mein himmlischer Papa hat alle Erden dieser Welt. Es ist seins. Und wir denken manchmal, oh, mir fehlen 200 Euro hier wegen 2000 Euro. Ich schaffe das nicht. Wenn Gott das will, versorgt er dich. Und wenn du in die Mission gehst und Gott das will, dann versorgt er dich. Und so dürfen wir auch bauen und er versorgt uns. Und wir sollen natürlich anständig mit unserem Geld umgehen und nicht protzen, aber er versorgt uns. Wir haben das allerlei der Fülle Christi. Wenn du alles bei Christus hast, dann hängt es nicht an Markenklamotten, am teuren Auto, am großen Haus, am Ansehen, sondern weißt du, ich bin Kind Gottes. Und mein Papa gehört die Welt. Ist das nicht schön? Und die zweite Sache, die Leere Kains. Das ist der Frieden. Guck mal, was wir im 2. Petrus gesagt haben. Das hat es gar nicht von gestern haben wir es gehabt. Gott gibt dir alles, Gnade und Frieden und alles, was du brauchst, das gibt er dir. Hast du Frieden im Herzen? Bist du ein Brunnen voller Frieden? Erfüllt mit der Liebe Gottes, erfüllt mit Sinn im Leben, angekommen, zur Ruhe gekommen. Und das Letzte, der Aufruhr und Stolz. Da geht es um meinen Stolz, komm ich groß raus. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist genau das Gegenteil. Lebst du aus der Gnade Gottes, da ist da immer noch der Stolz. Übrigens auch Stolz im Religiösen. Das ist das Gleiche in Grün. Wir haben den Stolz in der Welt. Und wir haben das Gleiche im Grün, im Fromm. Die Stolzen der Welt haben ihren Echo-Preis und ihre Bambis und ihre was weiß ich und ihre Oscars. Und dann freuen sie sich und beweihräuchern sich selbst und wir haben es auch. Und dann gibt es das Kirchenblatt und dann wird geschrieben, vielen Dank an die Kuchenspender, wird das aufgeschrieben. Und dann manchmal bei den Gottesdiensten wird jeder erwähnt, ein Elektriker und die Techniker und der Chor und dies und das. Und wer hat einen vergessen? Uiuiui. Oder mache ich das für Gott? Bin ich bei Gott angekommen? Lebe ich aus der Gnade? Und ich musste manchmal auch ein paar Zeitschriften wegtun, weil die mich einfach gepiekst haben und sagen, boah, das Freizeitheim wächst und die haben 500 Plätze. Und die sind noch schöner und die haben so einen Chor und ich habe einen kleinen Chor und die haben eine Band und ich spiele so Gitarre, E-Moll und A-Dur, das sind meine zwei Griffe, der Rest ist Luft und Bluff, da singe ich dann immer laut. Dann kann ich alle Lieder. Ich sage, Herr, ich will auch mal einen Chor, ich will auch eine Band, ich will auch ein Schwimmbad. Was habe ich denn für ein Freizeitheim? Und dann kommt so der Ehrgeiz und ich muss sagen, leg's weg. Ist alles Stolz. Und bleib bei Gott und leb aus Gnaden und sei froh. Seht ihr, wenn wir das alles im Positiven haben, dann fallen wir auch nicht auf die Irrlehre ein. Jetzt guck nicht auf die Irrlehre, sondern guck auf das Positive. Bleib bei Jesus und allerlei, was er dir schenkt, schenkt. Lass dir von ihm Frieden geben und von ihm Gnade. Ist das nicht schön? Ich möchte noch beten.